Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt steht diesmal das 7. Kapitel des Markus-Evangeliums. Dazu herzlich willkommen. Während das vorangegangene Kapitel mit einer Vielzahl unterschiedlicher Themen aufwarten konnte, angefangen von einem Besuch Jesu in seiner Heimatstadt Nazareth, über den Mord Johannes des Täufers bis hin zur Heilung von zahlreichen Kranken, so scheint es in Kapitel 7 nur zwei Themen zu geben. Eine kleine Auseinandersetzung mit Pharisäern und Schriftgelehrten und wieder einmal zwei Heilungen. Doch ein genaues Hinschauen lohnt sich, denn Jesus begegnet Menschen mit überaus interessanten Ansichten und Lebensgeschichten. Das Markus-Evangelium. Im Vergleich zu den anderen drei Evangelien im Neuen Testament fällt es durch seine knappe Erzählweise auf. Viele Ereignisse werden geschildert, ohne groß auf die theologische Bedeutung einzugehen oder auf die jüdischen Wurzeln zu verweisen. Und obwohl das Markus-Evangelium kürzer ist als die anderen Evangelien, bekommt man oft den Eindruck, dass der Verfasser es irgendwie eilig hat, seine Leser über das Wichtigste aus dem Leben Jesu zu informieren. Dieser Eindruck kommt nicht von ungefähr. Wie schon mehrfach erwähnt, hatte der Verfasser einen ganz bestimmten Menschentyp vor Augen, als er sein Evangelium aus Erzählungen und Berichten zusammenstellte. Tagtäglich konnte man diesen Menschen damals begegnen, und sie waren nicht unbedingt beliebt im Volk. Sie wurden zu den Heiden gezählt und sorgten dafür, dass auch die jüdische Bevölkerung im alten Israel dem Kaiser im fernen Rom gehorchte. Es handelte sich um Römer, römische Soldaten, Verwaltungsbeamte und so weiter. Um selbstbewusste, aktive Menschen, die mitten im Leben standen und klare Worte liebten. Auch sie sollten Jesus kennenlernen und erfahren, dass er am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Die Frage ist, wie kann man einen typischen Römer für Jesus Christus gewinnen? Indem man erzählt, welche großartigen Taten Jesus vollbracht hat. Und so konzipierte Johannes Markus, der als Autor des Markus-Evangeliums gilt, das Evangelium der Tat, wie ich es gern nenne. Es beschreibt Jesus als den zupackenden Knecht Gottes, der den Menschen dient. Ein Zitat aus dem 10. Kapitel drückt beispielhaft aus, was die Grundaussage des ganzen Evangeliums ist. Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Die vier Evangelien sind an vorderster Stelle im Neuen Testament zu finden. Blättern wir ein paar Seiten zurück, so landen wir ruckzuck im Alten Testament. Zeitlich gesehen überspringen wir dabei jedoch eine Lücke von etwa 400 Jahren. Und in diesen 400 Jahren hat sich in der Weltgeschichte einiges getan, was Auswirkungen auf das Volk Israel hatte. Und auch unter den Israeliten selbst hat sich in dieser Zeit einiges getan. Nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, die in mehreren Etappen erfolgte, wurden die ersten Synagogen gebaut und es entstanden nach und nach verschiedene religiöse Gruppierungen, die es zur Zeit des Alten Testaments noch nicht gab. In den vier Evangelien tauchen sie plötzlich auf und spielen eine wichtige Rolle, weil sie teilweise gegeneinander, aber auch gegen Jesus Front machen. Vier Gruppierungen werden immer wieder genannt: die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten und die Anhänger des Herodes. Die sogenannten Schriftgelehrten konnten eigentlich stolz sein auf ihre Vergangenheit. Sie waren gewissermaßen professionelle Schriftausleger und konnten sich auf Esra als den ersten ihrer Zunft berufen. Doch mit ihrer Professionalität sind sie oft zu weit gegangen. Ihre spitzfindigen Schriftauslegungen waren zur Zeit Jesu oft nichts anderes mehr als pure Haarspalterei. Der Buchstabe des Gesetzes war ihnen oft wichtiger als der Sinn, der dahinter steckte. Schriftgelehrte in diesem Sinn gibt es auch heute noch zuhauf. Ich spreche von Christen, die in bester Absicht Gottes Wort zu 100% in ihrem Leben umsetzen wollen, aber dabei seltsam verkniffen und freudlos wirken. Und die anderen Christen stets vorschreiben wollen, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Auch die Pharisäer sind aus einer guten Absicht heraus entstanden. Sie sahen es als ihre Aufgabe an, das jüdische Leben vor fremden Einflüssen zu schützen. Die Einhaltung des Gesetzes war ihnen überaus wichtig. Dazu zählten die 10 Gebote, aber auch weitere Gesetzesvorschriften aus dem Alten Testament. Zugleich waren die Pharisäer sehr nationalistisch gesinnt und wollten am liebsten, dass die römische Provinz Judäa wieder ein Königreich wird, ganz in der Tradition Davids. Im Grunde waren die Pharisäer also eine religiös-politische Partei. Die Sadduzäer waren in der Regel wohlhabende und fortschrittlich gesinnte Leute, die gern etwas für wohltätige Zwecke spendeten, solange ihr eigener Wohlstand nicht in Gefahr geriet. Sie vertraten liberale theologische Ansichten, waren gegen die althergebrachten Traditionen und lehnten alles Übernatürliche ab. Deshalb wurden sie ihrerseits von den Pharisäern abgelehnt. In mancher Hinsicht ähnelten die Sadduzäer den griechischen Epikureern, deren Lebenseinstellung man oft in dem Satz zusammenfasst: Esst, trinkt und seid fröhlich, denn morgen sind wir tot. Ja, und dann gab es schließlich noch die Anhänger des Herodes. Im Grunde waren sie eine politische Partei, die den amtierenden König und Landesfürsten Herodes unterstützte. Nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern weil sie sich Vorteile davon versprachen. Soweit ein paar Informationen zu den 4 Gruppierungen, die im Neuen Testament immer wieder genannt werden und von denen 2 am Anfang von Markus 7 eine wichtige Rolle spielen. In Vers 1 wird berichtet: Und es versammelten sich bei ihm, bei Jesus, die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Der Hinweis, dass die Schriftgelehrten extra aus Jerusalem angereist sind, zeigt, dass sich die Kunde von Jesus weit herumgesprochen hat und dass er und seine Botschaft nicht nur als vorübergehendes Phänomen eingestuft werden. Jesus hält sich in Galiläa auf, in den Dörfern und Städten in der Nähe des Sees Genezareth. Jerusalem dagegen liegt in Judäa, etwa 130 Kilometer Luftlinie weiter südlich, also nicht gerade um die Ecke, wenn man an die damaligen Verkehrsmittel denkt. Weiter ab Vers 2. Und sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Diese Verse sind in zweifacher Hinsicht recht interessant. Zum einen, weil hier erklärt wird, wie sich die Juden im Alltag darum bemühten, im Sinne des Judentums rein zu bleiben, beziehungsweise wieder rein zu werden. Denn das Händewaschen diente nicht der Hygiene, sondern um nach dem Berühren von Gegenständen und Personen, die als unrein galten, wieder rein zu werden. Dass Markus, der vermutliche Verfasser des Markus-Evangeliums, diesen Brauch der kultischen Reinigung erklärt, weist darauf hin, dass er sein Evangelium für Menschen geschrieben hat, die sich mit den jüdischen Traditionen nicht auskannten. Und das waren zu seiner Zeit und in seinem Umfeld vor allem die Römer, die als Besatzungsmacht im alten Israel präsent waren. Die gerade vorgelesenen Verse sind aber auch in anderer Hinsicht interessant. Sie zeigen, dass sich nun bestimmte festgefügte Gruppen gegen Jesus formierten. Bisher war es so gewesen, dass Jesus beispielsweise in der Synagoge auf einige Pharisäer gestoßen ist und sich mit ihnen gekabbelt hat. All das geschah jeweils aus der augenblicklichen Situation heraus. Doch nun waren Schriftgelehrte aus dem fernen Jerusalem angereist, dem Zentrum des religiösen Lebens. Ihre Reise diente mit Sicherheit nicht dem privaten Vergnügen, sondern sie kamen mit dem Auftrag, herauszufinden, was Jesus und seine Jünger vorhatten. Man wollte endlich Klarheit darüber, ob Jesus als Freund oder Feind einzustufen wäre. Ich glaube übrigens, dass auch Menschen in der heutigen Zeit dazu aufgefordert sind, Jesus gegenüber Stellung zu beziehen. Eine wirklich neutrale Haltung Jesus gegenüber ist meines Erachtens nicht möglich. Entweder man folgt ihm nach und erkennt ihn als Erlöser und als Herrn über das eigene Leben an. Oder man lehnt ihn ab. Manche Menschen glauben, etwa durch die Mitgliedschaft in einer Kirche, einen völlig unverbindlichen Kontakt mit Gott halten zu können. Aber das ist frommer Selbstbetrug. Nur eine enge Bindung an Jesus kann uns überhaupt in Verbindung mit Gott bringen. Doch nun waren Schriftgelehrte aus dem fernen Jerusalem angereist. Gewiss sollten sie Jesus beobachten und dann Bericht darüber erstatten, in welchen Punkten er sich über die althergebrachten Traditionen einfach hinwegsetzte. Was waren das eigentlich für Traditionen und warum ging Jesus teilweise so respektlos damit um? Nun, im Alten Testament, besonders im dritten Buch Mose, ist überliefert, in welchen Lebenssituationen, durch welche Handlungen und durch welche Verhaltensweisen sich ein Angehöriger aus dem Volk Israel vor Gott unrein machte. Zugleich aber gibt es Anweisungen dafür, wie ein Mensch wieder kultisch rein werden kann. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass die Menschen damals lernen sollten, dass sie aus sich heraus Gottes Ansprüchen nicht genügen konnten. Und dass es unbedingt notwendig war, sich von seiner Sünde zu reinigen, bevor man wieder in die enge Gemeinschaft mit dem heiligen Gott treten kann. Die zahlreichen Anweisungen im dritten Buch Mose waren den Pharisäern aber nicht genug. Sie erarbeiteten umfangreiche Interpretationen und Handlungsanweisungen, die sich mit der Zeit zu einem richtigen Ballast für die Gläubigen entwickelten. Im Bibeltext, den ich eben aus Markus 7 vorgelesen habe, war beispielsweise davon die Rede, dass Trinkgefäße, Krüge, Kessel und Bänke gewaschen werden mussten. Im griechischen Neuen Testament, auf das unsere heutigen Bibelausgaben zurückgehen, wird an dieser Stelle ein Begriff verwendet, den man auch als Taufen übersetzen könnte. Das heißt, die beschriebenen Gegenstände wurden nicht einfach nur abgewaschen, sondern es wurde so getan, als ob sie für eine heilige Amtshandlung speziell gereinigt werden müssten. Das Schlimme an solchen religiösen Riten, die den Gläubigen unnötigerweise aufgedrückt werden, ist Folgendes. Menschen werden dazu verleitet, sich mehr um ihre Becher, Krüge und Kessel zu kümmern, als um den Zustand ihrer Seele. Doch genau das war niemals Sinn und Zweck der ursprünglichen Anordnungen, die Gott den Israeliten gegeben hatte. Und deshalb ist Jesus gegen diesen ganzen traditionellen Ballast, den beispielsweise die Pharisäer den Gläubigen aufdrängten. Weil dieser Ballast die Menschen nicht zu Gott hin, sondern von Gott wegführte. Zurück zu unserem Bibeltext. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen Jesus Ungehorsam und Irrlehre vorwerfen. Sie tun es aber nicht direkt, sondern fragen ihn, warum er nicht besser auf seine Jünger aufpasst. Ich lese die Verse 5 und 6. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Merken Sie, wie Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten den Wind aus den Segeln nimmt? Er lässt sich nicht darauf ein, mit ihnen über die Jünger und ihre angebliche Nachlässigkeit zu diskutieren, sondern sagt ihnen auf den Kopf zu, dass sie sich mit ihren Herzen längst von Gott abgewandt haben und nur noch auf äußerliche fromme Rituale achten. Jesus zitiert dabei einen Vers aus dem Buch Jesaja. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das sind Worte Gottes, die er vor langer Zeit an sein eigenes Volk gerichtet hat. Worte, die auch ich als Christ an mich persönlich heranlassen will. Denn auch in meinem Leben schleichen sich manchmal Verhaltensweisen und Rituale ein, die ich anderen Leuten zuliebe, aber nicht unbedingt zur Ehre Gottes beibehalte. Weiter im Bibeltext ab Vers 7. Jesus führt das Zitat aus dem Jesaja-Buch fort, das er soeben direkt auf die Pharisäer und Schriftgelehrten bezogen hat. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und weiter, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nicht sind als Menschengebote. Und weiter sagt Jesus, ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschensatzungen. Und er sprach zu ihnen, wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt. Und dergleichen tut ihr viel. Soweit die Verse 7 bis 13. Ich bin richtig froh darüber, dass Jesus hier dieses praktische Beispiel nennt. Denn es zeigt eindrücklich, wohin es führen kann, wenn Rituale und von Menschen gemachte Vorschriften den eigentlichen Sinn von Gottes Geboten übertünchen. Es geht um eines der 10 Gebote. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dieses Gebot gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern in besonderem Maße auch für Erwachsene, deren Eltern alt, krank oder hilfsbedürftig geworden sind. Gottes Wille ist es, dass diese alten Leute nicht im Stich gelassen werden. Doch offenbar haben sich die religiösen Führer des Volkes ein Schlupfloch ausgedacht, wie man sich dieser Verpflichtung entledigen kann. Indem man nämlich verfügt, dass der eigene Besitz, wenn man irgendwann einmal stirbt, dem Tempel als Opfergabe, als Korban zufallen soll. Bis dahin kann man seinen eigenen Eltern guten Gewissens unter die Augen treten und sagen, liebe Mutter, lieber Vater, tut mir leid, dass es euch so schlecht geht, aber ich kann euch nicht unterstützen. Denn mein Besitz soll später einmal zur Ehre Gottes an den Tempel gehen. Und deshalb darf ich nichts davon abgeben oder verkaufen. Ich denke, es bedarf keiner weiteren Worte, um deutlich zu machen, wie durch dieses Verhalten Gottes ursprüngliche Absicht in das pure Gegenteil verkehrt wird. Nachdem Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten dieses schlimme Beispiel vorgehalten hat, wendet er sich an das Volk. Er macht den Leuten klar, dass sich Gott von frommen Äußerlichkeiten nicht beeindrucken lässt. Aber es braucht auch niemand Angst davor zu haben, durch äußerliche Unreinheit von Gott getrennt zu werden. Ich lese die Verse 14 bis 23. Und Jesus rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Soweit die Verse 14 bis 23. Hätte Jesus das, was er in den zuletzt gelesenen Versen nur seinen Jüngern gegenüber geäußert hat, auch den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt, Wahrscheinlich wären sie ihm direkt an die Gurgel gesprungen. Denn ganz viele ihrer Regelungen und Gesetze betrafen Äußerlichkeiten, die für Jesus jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielten. Und damit stellte er in gewisser Weise das ganze Tun und Handeln der Pharisäer und Schriftgelehrten in Frage. Szenenwechsel. In der zweiten Hälfte von Markus 7 geht es um zwei Heilungswunder, die sich aufgrund bestimmter Umstände von anderen Heilungswundern unterscheiden. Zunächst kommt eine Frau auf Jesus zu, die aus Syrophönizien stammt. Dieser Landstrich liegt westlich des Sees Genezareth und zieht sich ein ganzes Stück an der Mittelmeerküste entlang. Mit Sicherheit ist diese Frau keine Jüdin, sondern eine Heidin. Irritierend ist, dass sie Jesus mit der Bezeichnung Sohn Davids anspricht. So steht es jedenfalls im Matthäusevangelium. Das empfindet er offenbar als eine Anmaßung, vielleicht auch als eine Anbiederung, denn es ist eine durch und durch jüdische Anrede. Doch der feste Glaube dieser Frau bringt Jesus dazu, ihr Herzensanliegen in Erfüllung gehen zu lassen. Aber hören Sie selbst, was in Markus 7 in den Versen 24 bis 30 berichtet wird. Und Jesus stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, »Lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde.« Sie antwortete aber und sprach zu ihm, »Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder.« Und er sprach zu ihr, »Um dieses Wortes willen, geh hin, der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren.« Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen, und der böse Geist war ausgefahren. Immer wieder werde ich gefragt, warum Jesus so ruppig reagiert und sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Nun, ich vermute, dass Jesus damit zum Ausdruck bringen wollte, wie ein Teil der Juden damals ihr Verhältnis zu den Heiden einschätzte. Möglicherweise wusste die Frau sogar, dass die Juden so über die Heiden dachten. Aber das ist ihr egal. Sie ist bereit, diese Herabsetzung von Seiten der Juden anzunehmen, wenn Jesus ihr nur beisteht. In Vers 24 wurde gesagt, dass sich die Begegnung mit dieser Frau in der Gegend von Tyrus abgespielt hat, etwa 60 Kilometer Luftlinie südwestlich des Sees Genezareth, in der Nähe der Mittelmeerküste. In Vers 31 wird nun berichtet, »Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte.« 9 von diesen 10 Städten lagen östlich des Jordans, viele davon in der Nähe des Galiläischen Meers, also des Sees Genezareth. Das heißt, Jesus und seine Jünger waren wirklich in vielen Teilen des Landes unterwegs und nicht nur dort, wo fromme Juden lebten. Gerade dieses Gebiet der 10 Städte galt als ein heidnischer Fremdkörper im Heiligen Land. Irgendwo dort bringt man einen Menschen zu Jesus und bittet ihn um Hilfe. Ich lese weiter ab Vers 32. »Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er's aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus, und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Immer wieder stoßen wir in den Evangelien auf das Phänomen, dass Jesus Menschen heilte. Und selbst wenn er gewisse Vorbehalte hatte, wie vorhin bei dieser Frau aus der Gegend von Tyrus, so brachte er es doch nicht fertig, solche Menschen einfach wegzuschicken. Andererseits ermahnte er sie häufig, die Sache nicht an die große Glocke zu hängen. Wenn ich mir die Frage stelle, warum Jesus so handelte, kommen mir zwei Gedanken in den Sinn. Ihm war es offenbar wichtig, dass die Menschen nicht glaubten, er sei der große, verehrungswürdige Wunderheiler, sondern sie sollten wissen, dass er seine Vollmacht von Gott hatte. Und zweitens sollten die Menschen durch ihre Heilung zum Glauben an Gott finden. Bemerkenswert ist die Art und Weise, wie die Menschen in diesem heidnisch geprägten Gebiet reagierten, als sie von Jesus und seinen Wundertaten erfuhren. Sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. In der nächsten Sendung steht das 8. Kapitel des Markus-Evangeliums auf unserer Tagesordnung. Ein Kapitel mit vielen verschiedenen Themen, ganz anders als das 7. Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigt haben. Und man merkt, die Situation spitzt sich für Jesus langsam zu. Denn zum ersten Mal im Markus-Evangelium kündigt er an, dass er einem gewaltsamen Tod entgegenblickt. Ich hoffe, Sie schalten auch die nächste Folge aus der Reihe Durch die Bibel wieder ein. Bis dahin, auf Wiederhören.